Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und heute widmen wir uns einem, wie ich finde, sehr, sehr schönen Thema, nämlich dem Nationalpark Schwarzwald. Der ist dieses Jahr 10 Jahre alt geworden, hat also einen runden Geburtstag und ich spreche heute mit Charlie Ebel. Hallo Charlie.
Hallo Kerstin.
Charlie Ebel ist seines Zeichens Chefranger und Leiter der Besucherinformation, kennt sich also bestens mit dem Thema Nationalpark aus. Den Nationalpark gibt es seit 2014. Er besteht aus 2 Teilstücken. 2020 wurde das Nationalparkzentrum eingeweiht. Das sind so mal die Rahmendaten, die ich im Vorfeld nennen wollte. Und jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch Nationalpark. Charlie, wie kam es denn zum Nationalpark? Wie ist der entstanden?
Das war tatsächlich ein sehr langer Prozess. Die ersten Ideen für einen Nationalpark im Schwarzwald gab es schon 1990, 91. Damals hat man so den ersten Anlauf versucht, der aber im Prinzip gescheitert ist. Und dann hat es über 20 Jahre gedauert, bis man es nochmal neu aufgegriffen hat. Und 2011 war das, man hat dann im Prinzip über verschiedene Stufen versucht, das Ganze nochmal zu konkretisieren und große Gutachten dazu auch erarbeiten lassen. Und dann in der politischen Entscheidungsebene hat auch gesagt, wir machen das. Und tatsächlich 2014 wurde dann gegründet, 1. Januar. Und sind glücklich, dass es geklappt hat. Also war schon auch sehr anstrengend, sehr aufreibend die Zeit davor, weil es natürlich wie bei allen Nationalparks weltweit nicht nur Befürworter gibt, sondern auch Gegner. Mhm. Aber im Endeffekt muss man sogar sagen, können wir dankbar sein, dass es auch Kritik gab, weil wir uns auf viele Punkte, viele Dinge, die passieren können, schon einfach sehr gut vorbereiten konnten, schon im Vorfeld und jetzt im Prinzip auch dann im Doing auch gut gerüstet sind.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, die Gebiete zu finden, dass man sagt, okay, das eignet sich und da können wir den Nationalparkgedanken auch umsetzen. Ja. War das auch so ein Fallstrick am Anfang, überhaupt sich zu überlegen, wo richten wir den denn am schlauesten ein?
Also tatsächlich war die Grundlage, dass wir Staatswaldflächen hatten, die hier im Nordschwarzwald schon in größerer Menge oder größerer Fläche vorhanden sind. Aber es war dann nochmal eine lange Diskussion, in welchem Zuschnitt kann man die auch abgrenzen, um die Mindestgröße von 10.000 Hektar zu erreichen.
Hat dann da gibt es eine Mindestgröße, sonst genau. Gilt das sozusagen nicht.
Exakt, also der Name ist sozusagen geschützt. Also geht es darum, dass man nicht jedes kleine Biotop zu einem Nationalpark erklärt, sondern hier in Europa sagt man, also eine Mindestgröße, aktuell gelten 10.000 Hektar oder 100 Quadratkilometer. Dann erst darf man sich eigentlich auch einen Nationalpark nennen, weil Nationalparke eigentlich nicht kleine Lebensräume sind, sondern Landschaften im Idealfall. Also ein Gebirge, ein großer Höhenzug, ein Abschnitt der Meeresküste. Also kann es unterschiedlich weltweit, aber wie gesagt, es sollte eben groß sein und eine gewisse Mindestgröße, um Populationen von besonderen Arten auch als Ganzes schützen zu können.
Ja, so ein Ökosystem funktioniert ja auch besser, wenn es auf einer gewissen Fläche ist. Ne? Das ist ja alles unheimlich verzahnt. Pilze, Pflanzen, Tiere, ne? Das arbeitet ja so Hand in Hand. Und wenn man da so kleine Bruchstücke hat, dann kann das so diese Wirkung gar nicht entfalten.
Exakt, genau. Das ist der Punkt. Auch wenn Störungen auftreten, die natürlich sind, Stürme, Käferkalamitäten kann es geben. Es kann verschiedene Brände gibt es in anderen Lebensräumen, also nicht bei uns, aber als sozusagen Störung, dann ist es wichtig, dass man eine Größe hat, damit innerhalb dieses Schutzgebiets auch Arten ausweichen können, bis dann in diesen gestörten Flächen wieder auch die Verhältnisse entstanden sind, die sie zum Leben brauchen.
Sozusagen die Selbstreparatur oder Selbstheilungskräfte der Natur, muss man Raum lassen im wahrsten Sinne des Wortes, damit die wirken können.
Ganz genau.
Ja, ihr hattet ja auch, ich erinnere mich noch, ich war ja auch schon zu Besuch bei dir auch und mit dir auf Tour, das fand ich immer total schön. Rund um den Wilden See war ja auch dieser Bannwald, der eben schon seit 100 Jahren sich selbst überlassen wird. Das ist ja auch so ein Herzstück gewesen vom Nationalpark, ne?
Das ist es bis heute, weil man im Prinzip so ein bisschen in die Zukunft schauen kann, auf einer kleinen Zeitreise. Die Prozesse, die dort abgelaufen sind, erwarten wir auch in der gesamten Fläche des Parks in den nächsten 100 Jahren noch drüber hinaus und ist einfach spannend, mal sich mit dem direkt zu konfrontieren, zu sehen, wie wirkt es auf einen emotional auch, weil es gab natürlich viele Spannungen in der Gründungsphase, wo es hieß, oh Gott, der Wald stirbt ab und wie fühlt man sich dann? Und dort kann man es sehen und guckt einfach, ja, wie ist es dann tatsächlich? Ist da wirklich alles abgestorben? Oder ja, wie wirkt das auf mich, wenn da Totholz drin ist, was rein muss? Das ist schon klar. Also das ist schon das Ziel, dass wir die natürlichen Totholzanteile etwa wieder erreichen. Und die liegen bei Urwäldern, die nicht genutzt werden, etwa bei 30%. Wir sind mit 3% gestartet. Also da ist schon noch Luft nach oben. Aktuell haben wir sind wir in den Kernzonen bei 16%. Aber das ist vollkommen normal, also einfach einen höheren Totholzanteil. Und wir müssen uns als Menschen damit auseinandersetzen und auch eigentlich dran gewöhnen.
Ja, gut. Totholz ist ja eigentlich auch wirklich die Lebensgrundlage für ganz viele Käfer, Insekten, kleine Mikroorganismen und vor allem die Pilze, ne? Also ohne das gibt's das halt nicht. Und dann muss man das auch akzeptieren. Aber wenn man so akkurate Gärten gewöhnt ist oder auch Forste, wo die Bäume mehr oder weniger in der Reihe stehen, in Reihe und Glied, da fällt das vielleicht so einem ordnungsliebenden Menschen am Anfang auch ein bisschen schwer, eben, wie du sagst, das zu ertragen, dass da was liegt, was nicht so ordentlich aussieht.
Aber, ja. Selbstverständlich, wir sind als Menschen geprägt aus unserer Kindheit und Jugend und sind da bestimmte Bilder gewohnt. Und dementsprechend kann man das auch niemandem vorwerfen. Das ist einfach normal, wenn dann sich was ändert, dass man da erstmal ja sich dran gewöhnen muss. Es dauert auch lange. Den Prozess haben wir auch schon zum Großteil durchlaufen, also alle, die jetzt schon länger in dem Gebiet arbeiten. Aber man gewinnt dann so nach und nach doch wieder das Vertrauen in die Natur und dass die Abläufe auch ohne uns Menschen laufen und es ein positives Ergebnis geben kann. Vor allen Dingen in Richtung der Zielsetzung, die wir ja bei uns als oberste Prämisse haben. Wir versuchen, die Biodiversität zu erhalten oder zu fördern, wo es irgendwie geht. Und da ist genau das, was jetzt läuft, der richtige Weg. Also eine Totholzanreichung, wie gesagt, heißt also, da leben ein Drittel der Arten, die in dem Nationalpark vorkommen können, sind davon abhängig als Struktur, als Lebensraum, als Lebensmittel, als Nahrung. Und wir haben mittlerweile über 10.000 Arten nachgewiesen, also reden über 3.000 bis 4.000 Arten, die an dieses Totholz gebunden sind.
Ja, das ist extrem. Ich manchmal hat man auch das Gefühl, das ist noch gar nicht so richtig erforscht. Jetzt waren wir aber bei den positiven Sachen, nämlich, dass da eine unheimliche Artenvielfalt schon im Gange ist. Und vielleicht kommen ja auch noch welche dazu. Aber anfangs gab es ja eben auch massive Widerstände gegen die Idee des Nationalparks. Sind die denn so ziemlich überwunden oder gibt es immer noch große Vorbehalte? Ich denke gerade an die Holzwirtschaft, die halt im Schwarzwald auch wirklich sehr präsent und prägend ist. Und ja, gerade die Sägewerksbesitzer waren, glaube ich, am Anfang massivst gegen einen Nationalpark.
Ja, also da konnten wir tatsächlich schon im Vorfeld die Ängste nehmen. Also ja, auch der Verdacht, dass jetzt plötzlich Betriebe schließen müssten, weil es einen Nationalpark gibt, die sich niemals wirklich fachlich nachweisen. Das war eigentlich schon vorher geklärt. Sicher ist es im Moment gerade eine Diskussion um die Waldbilder. Also ja, wie gesagt, je nachdem, wo man im Nationalpark, gibt es mal mehr, mal weniger abgestorbene Bäume. Das ist das, was wahrscheinlich die meisten, was heißt, für die meisten ungewohnt ist, wo man einfach diese Geduld braucht, wie wir es gerade eben hatten, sich alle dran gewöhnen. Bei den Wegen gibt es noch Diskussionen, natürlich, weil wir viele Wege auch nicht mehr gebraucht haben. Das waren Forstwege, die einfach für die Bewirtschaftung notwendig waren, die bei einem Nationalpark, der eigentlich eben gar nicht mehr bewirtschaften muss und andere Ziele hat, überflüssig werden. Und da war unklar, inwieweit die weiter genutzt werden können und nicht. Da waren wir am Anfang ein bisschen streng, versuchen das gerade wieder ein bisschen zu lockern. Aber das ist, denke ich, auch ein wichtiger Weg, dass man einfach in der Zeit gemeinsam lernt, was braucht die Natur, was braucht der Schutz der Arten. Und wo können wir auch Zugeständnisse machen? Also ja, einfach, dass wir das auch relativ frei nutzbar lassen.
Wie werden denn diese Forststraßen jetzt noch genutzt? Einfach als Wanderwege oder Zuwege für die Leute, die in den Nationalpark wollen?
Nein, also es ist so, dass wir ganz verschiedene Wege haben, die noch genutzt werden müssen, abseits der Wanderwege. Also die Wanderwege selbst sind alle erhalten geblieben, auch Radwege, Reitwege, alles. Ja. Haben wir sogar noch ein bisschen vergrößert, verlängert. Aber dieses große Netz wird zum Teil nur fürs Borkenkäfermanagement im Randbereich genutzt. Da müssen wir halt ran. Das haben wir auch gesetzlich als Verpflichtung. Wir haben manche Rettungswege noch, die wir also für Feuerwehr, für Rettungsdienste offen halten müssen oder auch Durchfahrten von, also außerhalb vom Park, eine andere Stelle außerhalb, wo einfach der Wegabschnitt zwingend ist. Aber das prüfen wir gerade alles nochmal durch und versuchen es nochmal, also wirklich dem Sinnvollen anzupassen. Da geht es von beiden Seiten, ja, von den Arten, aber auch von den Menschen oder der Nutzung, die halt damit verbunden ist.
Ja gut, ja, das macht ja auch Sinn. Also gerade Rettungswege, das braucht man einfach. Je mehr Leute in den Nationalpark kommen, umso höher ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer mal böse den Fuß verdreht oder einen allergischen Schock hat. Und wenn man da nicht hinzukommt, ist es natürlich schlecht.
Ja, wobei wir wirklich dankbar sind. Die Bergwacht macht da einen super Job. Und klar, wenn man in die Alpen geht, da geht es auch nicht überall eine Straße hinführt. Dann haben die halt andere Geräte und das können die auch toll. Das klappt sehr gut. Also man muss jetzt nicht bis in die letzte Ecke wirklich eine Straße bauen. Aber klar, wenn schon Wege da sind, kann man mal drüber reden, weil die wird sinnvoll noch erhalten werden oder nicht.
Ja, das ist bestimmt gut. Was macht denn für dich einen guten Nationalpark aus? Überhaupt einen Nationalpark? Ich sag mal, Nationalpark ist per se gut, ne? Also was sind so die Kriterien, wo du sagst, Mensch, das funktioniert eigentlich gut?
Das ist tatsächlich das gute Miteinander zwischen Mensch und Natur. Also unser großes Motto ist ja, wir begeistern die Menschen für Wildnis. Also nicht nur die Natur an sich, sondern auch wirklich einfach die wilde Natur, die vom Menschen nicht gesteuert wird. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung für beide Seiten. Also dass man Bilder akzeptiert, dass man aber auch sogar eine Begeisterung nach und nach dafür spürt, weil einfach viele tolle Arten auftauchen können. Also die Pilze, ganz, ganz große Schlüsselgruppe, die sehr, sehr ästhetische Arten haben, sehr wertvolle Arten, auch für uns Menschen als auch sehr nützlich gelten, wo wir also nicht nur ein paar essen können, sondern die haben auch ein großes Potenzial für die Pharmakologie, also dass man einfach Medikamente aus denen entwickeln kann. Da ist es wichtig, jeden Einzelnen natürlich auch als Bauplan zu erhalten, um dann vielleicht irgendwo mal halt auch ein neues Medikament für was auch immer uns dann bevorsteht, ob das Krebs, Corona, irgendwas ist, was wir halt wirklich bekämpfen müssen, ist. Und da ist es halt wichtig, dass da ein großes Artenpotenzial, eine große Vielfalt entsteht und die Menschen verstehen, wow, das ist toll, das ist gut, das hilft uns als Menschheit, aber hilft selbstverständlich auch den Tieren, den Pilzen, den Pflanzen als Organismen, die einen Eigenwert besitzen.
Ja gut, und Pilze, also ich war schon öfters mit Rita Lüder unterwegs, die ist Diplombiologin und Pilzexpertin und die erklärt auch immer wunderbar, dass es gerade ohne Pilze überhaupt nicht geht, dass das wirklich so ein Netzwerk ist, das sich so durchzieht und also auch Heidelbeeren funktionieren ja nur mit einem bestimmten Pilz, das darf man sich auch mal gerne vor Augen halten, ne? Dass so diese Welt im Verborgenen, die man eben nicht sieht, dass die unheimlich wertvoll ist.
Vollkommen richtig. Also muss man auf verschiedenen Wegen den Menschen, den Besuchern klar machen. Wir haben dazu auch das Infozentrum, das Nationalparkzentrum mit einer tollen Ausstellung, wo man das ein bisschen visualisieren kann. Aber versuchen natürlich auch auf jeder Führung nochmal klar zu machen, dass vieles, was passiert, für uns einfach im Verborgenen läuft, aber ultra wichtig ist, dass man einfach weiß, man muss langsam sich an diese Prozesse, an das Verständnis dessen, was draußen abläuft, antasten, muss man sagen, herantasten. Und irgendwann wird man einmal mehr verstehen und auch den Sinn von Nationalparken und Prozessschutz auch besser einordnen können.
Ja, es ist ja auch so ein Ding, diesen eigentlichen Gegensatz Natur-Mensch aufzulösen, weil Menschen sind eben auch ein Teil der Natur und das ist eigentlich kein Gegensatz, sondern es ist ein Miteinander. Und ich glaube, da kann ein Nationalpark eigentlich auch sehr viel helfen, das zu verstehen und zu fühlen auch. Jetzt hast du gerade schon gesagt, wir zeigen das, wir erklären das. Was macht eigentlich ein Ranger im Nationalpark? Das geht ja schon in die Richtung irgendwo.
Ja, also im Prinzip sind die Ranger das Gesicht des Nationalparks für Besucher und auch die, das Sprachrohr für die Arten, die im Nationalpark leben. Sie vermitteln zwischen dem, was passiert, was an Arten da ist, was die Bedürfnisse haben, an Besonderheiten und den Besuchern, die das Wissen natürlich brauchen, um die Arten erkennen, verstehen zu lernen, sich dafür zu begeistern, aber auch die Sensibilität haben, dann eben nicht falsche Dinge zu machen, um die Arten zu gefährden. Das ist ja immer das ganz große Ziel, dass wir quasi so eine Art Einklang zwischen beiden Seiten herstellen können. Simples Beispiel, wir haben ein Wegegebot. Wenn die Menschen auf den Wegen bleiben, ist das für die Tiere nachvollziehbar. Und sie verhalten sich eigentlich relativ ruhig, entspannt. Das heißt, so wie wenn man im Auto auf der Autobahn fährt und dann sieht man rechts und links plötzlich irgendwie Rehe stehen. Die wissen, alle Autos fahren auf der Autobahn. Rechts und links, auch wenn es nur 10 Meter oder 20 Meter sind, ist das für sie safe. Das Gleiche können wir im Prinzip im Nationalpark erreichen, wenn die Besucher sich gleich verhalten, auf den Wegen bleiben. Und dann hat man diesen tollen Effekt, dass eben plötzlich Tiere sichtbarer werden. Man auch, also wirklich, was das für zurückbekommt, dass einfach, ja, man eben Tiere sieht, die auch wirklich gut leben, die vertraut sind. Es braucht keinen Zaun dazwischen, um sich gegenseitig abzugrenzen. Und ja, das ist eigentlich das Fernziel, wo wir einfach gemeinsam mit den Besuchern daran arbeiten, immer besser zu werden und dann eben diesen Nationalparkeffekt zu erzielen.
Ganz konkret, ihr geht mit den Besuchern auf Touren, aber habt auch so eine, sag ich mal, Hege- und Pflegeaufgabe, oder? Also einerseits guckt ihr, wo hängt's, wo ist vielleicht ein Weg auch nicht gut. Andererseits bringt ihr das Wissen wirklich bei geführten Touren nahe.
Ja, also wir haben da verschiedene Teams. Es gibt auch im Fachbereich 5, also die zum Beispiel sich sehr um die Infrastrukturen kümmern, ganz wichtige Leute, die halt, sagen wir, dafür sorgen, dass einfach das Netz und Wegen, dass die Beschilderung gut vorbereitet ist. Da unterstützen wir selbstverständlich auch mit dem engeren Ranger-Team, und die dann aber besonders an den Wochenenden draußen sind, wenn die Besucher alle da sind und als Informant zur Verfügung stehen, auch ein bisschen natürlich als Kontaktperson, als Beobachter. Und dann, wenn es Probleme gäbe, die halt auch entsprechend zu lösen.
Und was darf ich als Besucher im Nationalpark erwarten und auch im Nationalparkzentrum? Also das ist ja, früher hat mich das irgendwie verblüfft. Da hat mal irgendein Amerikaner gefragt, der Schwarzwald hat ja eigentlich auch unter der Woche offen. unter der Woche offen. Aber das war, glaube ich, so dieser Nationalpark-Gedanke, den die haben, wo sie wirklich Öffnungs- und Schließungszeiten wohl in manchen Bereichen haben. Und so ist das ja auch, wenn ich in den Park gehe. Klar, da sind große Portale oder ich erkenne, okay, jetzt bin ich im Nationalparkbereich, aber es ist ja nicht so, dass wie man einen Vergnügungspark betritt, aber trotzdem kann ich mich da recht gut vergnügen. Und auf welche Art und Weise nehmt ihr die Leute denn an die Hand oder was bietet ihr?
Ja, also wir haben sehr, sehr viele Führungsangebote. Können natürlich auch anbieten, wenn eine Gruppe einen speziellen Wunsch hat, versuchen wir das auch möglich zu machen, also quasi à la carte Angebote, dann heißt zu welcher Zeit seid ihr da, wie groß ist die Gruppe, was wollt ihr machen, wie weit wollt ihr wandern, was wollt ihr gerne sehen, dann versuchen wir das einfach aus Sicht vom Nationalpark möglichst gut zu begleiten, immer den Bildungsaspekt im Hintergrund, also bespaßen allein ist zu wenig, das macht der Europapark, aber wir versuchen halt im Prinzip auch, unseren Inhalt, eben diese Begeisterung für die Wildnis mit rüberzubringen, und machen da sehr, sehr gerne Programme draußen. Wir haben ein ganz großes Bildungsteam, das für Schulklassen, Kindergarten tolle Angebote hat. Wir bilden Junior Ranger aus, das sind mittlerweile über 120 Kids, die bei uns dabei sind. Also da gibt es schon ein sehr, sehr breites Spektrum, und der Dreh- und Angelpunkt, also für die Anlaufstelle praktisch für jeden Besucher, ist eigentlich das neue Nationalparkzentrum, wo man einfach weiß, okay, ich kenne vielleicht das Gebiet noch nicht, will mich erstmal orientieren, wo hat man welche Highlights, welche Attraktionen, was gibt's eben konkret für Angebote an dem Tag oder für den Monat, für den Urlaub. Geht dahin, kriegt das dort alles an der Infotheke, kann auch in die Ausstellung gehen, die auch die Inhalte vom Nationalpark schon ohne Führung vermittelt.
Also ihr habt eine Dauerausstellung und so Sonderausstellungen, thematische, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also man kommt in das große Haus rein und kann dann, wie gesagt, frei Cafeteria, Kino und das drumherum alles benutzen, aber es gibt noch einen eigenen Bereich, der als Dauerausstellung konzipiert ist, hat ungefähr 1000 Quadratmeter, eine Ausstellung, die halt ja die ganzen abstrakten Themen vor allen Dingen mal anreißt, also was wichtig ist fürs Verständnis von Nationalpark, also Zeit als Dimension, die sehr, sehr wichtig ist, die Kommunikation innerhalb der Arten, Stoffflüsse, die auch ein ganz, ganz wichtiges Thema sind, die man verstehen muss, und auch Biodiversität als großes, riesen, abstraktes Thema. Tolle Exponate dazu, zeigen die verschiedenen Jahreszeiten, ermöglichen einen Einblick in den Mikrokosmos, nicht nur die Pilze, sondern auch andere sehr spektakuläre Arten wie Bärtierchen, Schleimpilze, und geben damit das Wissen weiter, das man für draußen braucht, weil das Allerwichtigste ist immer, dass man in den Park rausgeht. Es ist ein großes Geschenk an die Menschen in der Region, einfach das erleben zu können und draußen einfach die wilde Natur einfach mal wieder spüren, erleben zu können, und ja, nutzen auch sehr, sehr viele. Aber die Kombi würde ich also immer als sehr, sehr sinnvoll, sehr wichtig empfehlen. ins Haus.
Dass man überhaupt kapiert, was man draußen sieht.
Ja. Und dann für sich das richtige Angebot rauspicken, ob das jetzt eine Führung ist oder ob man alleine mal einfach rausgeht und die verschiedenen Erlebnispfade, irgendwelche tollen Strecken zum Bannwaldwiller See oder das schaut, ist dann jedem selbst überlassen, alleine, in Gruppe. Aber wichtig, man ist eigentlich draußen immer Beobachter, man ist Gast, verhält sich entsprechend und kann dort aber auch in vielen Bereichen einfach stille Ruhe und also weitgehend unberührte Bereiche auch erleben. Das ist was, einfach was ja jeder auch für sich wahrnehmen sollte. Und wir freuen uns über alles, was damit an Sinnvollem gemacht wird. Einfach, aber da muss wieder, wie gesagt, jeder selbst entscheiden, was ihm gerade gut tut.
Ja, ihr hattet, klar, Touren, geführte Touren gibt's, aber ihr hattet früher auch viele so Workshops und auch, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das Schwarzwaldcamp, wo man draußen konnte als Gruppe.
Also gut, für die etwas Fortgeschrittenen gibt es natürlich auch Angebote. Fachwissenschaftler können an Workshops teilnehmen, wir bilden Seminare, also wo wir zu Atem.
Ach, das ist dann aber nur für Wissenschaftler?
Nee, es gibt Verschiedenstes, also tatsächlich, Workshop klingt ja schon nach Arbeit, also von daher trifft es dann schon eher die Profis, aber klar kann man auch bei anderen, also Seminaren nennen wir das dann eher, teilnehmen und sich vielleicht zu Fledermäusen, zu Reptilien, zu Pilzen, zu Pflanzen irgendwie noch mit schulen lassen, um einfach mehr Wissen zu haben, weil gilt ja wie bei allem der Satz von Goethe, man sieht nur, was man weiß. Also in dem Moment, wo ich mir Wissen aneigne, wird die Welt bunt. Und das betrifft den Park, aber das betrifft auch natürlich alles, was man außenrum sehen kann. Und selbstverständlich versuchen wir das für die Bildungsarbeit auch zu fördern. Aber sagt, da muss auch jeder für sich wissen, was ihn da brennend interessiert. Wir machen viel mit Heil- oder mit Kräutern, mit Wildpflanzen, essbar zum Beispiel. Das interessiert sehr viele, das läuft sehr gut. Aber auch Vögel sind natürlich super spannend, viele oder Pilze, das machen auch ganz viele gerne mit. Ist aber schön, das zu erleben, dass da ein großes Interesse da ist, über alle Altersgruppen weg. Und bemühen uns da auch, das immer weiter zu optimieren. Und die Übernachtungsgeschichten, die du angesprochen hast, da warst du ja selbst mal dabei, die machen natürlich auch, also sind nochmal ein ganz besonderer Zugang. Wir haben das Naturcamp immer noch. Und da ist ja die Vorgabe, dass man draußen übernachtet, ohne Zelt. Und das ist natürlich für viele erstmal eine Herausforderung. Natürlich auf dem Balkon hat man es mal probiert. Aber wirklich draußen in der Wildnis oder im großen Waldbereich, wo man alleine ist, da geht nur eine Familie an sich rein, nicht zwei oder drei auf einmal. Mhm. Und dann halt unterm Sternenhimmel zu schlafen, auf einem selbstgebastelten Bett, ist schon ein besonderes Erlebnis, das aber auch aus unserer Sicht sehr stark verbindet mit der Natur und setzen wir auch ganz gerne als Bildungselement ein.
Ja, ich weiß auch noch, es ist ein sehr, sehr idyllischer Platz mit einer besonderen Atmosphäre, wo man eben auch abends ein paar Kräuter pflückt. Ich weiß noch, wir waren da auf dem Schlangenknöterich, der da gewachsen ist und den haben wir dann auch gegessen. Ne? Also ich habe da eine sehr schöne Erinnerung dran, weil das einen eben so mit der Natur wirklich verbindet, wenn man draußen ist und dann auch selber ein bisschen was mit der Hand mitmachen kann, Feuer machen, was pflücken, was man dann selber isst. Also tolle Sache, ne? Und so Angebote, die helfen natürlich auch, weil es so alle Sinne anspricht.
Ja. Ja. Also, was du vielleicht noch nicht mitbekommen hast, wir haben ja das Ganze ein bisschen erweitert. Es gibt auch ein Trekking-Konzept. Also, man kann jetzt über mehrere Etappen auch diese Übernachtung draußen in der Wildnis machen, zusammen mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte Nord. Mhm. Und das sind in der Umgebung bei uns jetzt 6 Trekking-Camps mit so einem Abstand von bis zu 10 Kilometern, wo man einfach eine Mehrtagestour machen kann und immer wieder draußen. Auf dessen Plattform, aber da kann man dann auch zur Not mal ein Zelt nutzen, aber auch einfach in einer sehr rauen, wilden Natur mit wenig Infrastruktur übernachten kann.
Ja, diese Trekking-Camps, die sind, glaube ich, auch sehr beliebt, weil das ist immer ordentlich ausgebucht. Yep. Ist aber auch eine tolle Sache. Also man muss sich da anmelden, muss man dazu sagen. Das letzte Stück, da kriegt man die Koordinaten, damit einfach nicht jedweder dahin läuft. Das kostet normalerweise 15 Euro pro Zelt pro Nacht, wenn ich da richtig informiert bin. Und dann kann man einfach ganz legal draußen wild zelten. Ja. Das ist wirklich Tolle dran. Ne? Also man kann eben dieses Wildzelten, dieses romantische Erlebnis irgendwie haben, ohne dass man Angst haben muss, dass man ein Tier aufschreckt oder dass der Förster kommt, um im Morgengrauen einen wegscheucht und man auch noch eine fette Strafe aufgebrochen kriegt. Also eine wirklich tolle Sache, muss man sagen. Das ist schön und ist auch super, wenn sich das so verbindet und man den Nationalpark dann auch auf diese Weise noch erleben kann.
Klar, also wir sind sogar gerne auch abends mal dort und haben so eine Art Ranger-Talk dann mit den Leuten, die Feuerchen schon anhaben und das ist dann einfach richtig auch schön, mit denen zu sprechen, die einfach auch wirklich sehr naturverbunden sind und sich einfach so ein bisschen auszutauschen.
Ja, das klingt doch schön. Das klingt wirklich toll, vor allem wenn man dann noch einen von euch trifft und dann noch ein bisschen Wissen gratis kriegt, wenn man da unterwegs ist. Das ist ja, ja, klingt für mich total reizvoll. Jetzt gibt's ja aber auch ein paar, wir hatten es ja schon angesprochen, ein paar Gegenstimmen, gerade Borkenkäfer ist ja mal ein Thema. Die Leute am Nationalpark Rand sind wahrscheinlich teils immer noch so, ja, ich habe das auch mal in der Zeitung gelesen, im Nationalpark züchten die ja die Borkenkäfer so vorwurfsvoll, wo ich auch dachte, nee, ganz so ist es nicht. Ihr habt den Randbereich, auf den ihr guckt. Ihr habt aber neben dem Borkenkäfer gibt es ja auch noch Wolf, Luchs und vielleicht andere Querulanten, also wo man sich als ordentlicher, ja, ordentlicher Gartenbesitzer dann auch fragt, ja, das stört doch. Wie geht ihr denn damit um, mit diesen Querulanten?
Ja, es ist immer eine Frage der Perspektive. Wir sehen in der Kernzone alles wertfrei. Das heißt, wir bewerten da eigentlich keine Prozesse, auch nicht den Wert einer Art, ob die als gut oder schlecht bezeichnet wird, ist Quatsch. Es gibt immer dort, wo wir als Menschen auch eine Nutzung haben, natürlich Konflikte, weil ein Borkenkäfer uns das Holz vielleicht zu einer Zeit liefert oder in Anführungsstrichen liefert, wo es nicht so gut zu vermarkten ist. Dann gibt es finanzielle Einbußen, das ist blöd für die Waldbesitzer. Da versuchen wir auch wirklich unserem gesetzlichen Auftrag entsprechend auch zu unterstützen, dass wir keine eben Käfer nach draußen rauslassen.
Keine Zucht.
Richtig, genau. ist sehr anspruchsvoll. Da ist auch eine ganz tolle Kooperation mit VSBW und den anderen Nachbarn da, die das also im Prinzip auch zum Großteil umsetzen und ja vermeiden, dass da einfach einen negativen Effekt hat durch die Nationalpark. Aber wie gesagt, im Nutzungsbereich, in der Kernzone selbst, ja, ist der Borkenkäfer zum Beispiel eher der Motor für die Biodiversität. Also er generiert genau das, was wir uns eigentlich auch als Ziel gesetzt haben. Vielfalt in Wäldern, die vorher eher eintönig oder homogen waren, das ist nichts Schlimmes, also soll kein Angriff sein, sondern einfach nur, das ist das, was wir auf jeden Fall immer beobachten, egal wo man auf der Welt einen Nationalpark gründet, entsteht so eine Art Strukturvielfalt, weil einfach diese Dynamik einsetzt, die dann einfach Strukturen schafft, die wir so vorher nicht haben. Also das kann also Sturm.
Wenn ein ganzes Waldstück fällt durch Sturm oder Borkenkäfer, dann kommen eben die Pionierarten wie Eberesche oder Brombeeren oder was auch immer, besetzen das erstmal und dann entsteht normalerweise eine gute Mischung.
Also es entsteht Vielfalt, das ist eigentlich der Hauptpunkt, wie auch immer die aussieht. Ein tolles Beispiel dafür ist sicher der Lothar-Pfad, der nach dem Orkan Lothar 1999 ins Leben gerufen wurde, auf dem jeder nach jetzt mittlerweile fast 25 Jahren sehen kann, wie die Natur agiert, wenn man sie laufen lässt. Nebendran sind geräumte Flächen. Es ist aber mal spannend, so ein bisschen zu sehen, ja, was ist der Unterschied? Also was uns überrascht hat, ist, dass die Menschen eigentlich sehr schnell begeistert sind von dem, was sie da sehen. Ob das am Anfang wirklich mehr wie so eine Art, ja, vielleicht Katastrophentourismus ist, man sagt, oh, das ist ja schlimm, sieht ja schon heftig aus. Aber wenn dann das Leben wieder losbricht, dann entsteht auch sehr, sehr schnell, also eine richtige Begeisterung. Wow, also das sieht ja sehr schnell alles wieder grün aus und da entsteht eben diese strukturelle Vielfalt. Also das ist für uns schön zu sehen, ohne dass man da viel erklärt, dass es einfach irgendwie andockt. Und haben jetzt nebendran noch einen zweiten Pfad, der nochmal das Ganze ein bisschen thematisch erweitert, den Spechtpfad, Pfad für Familien. Und auch der ist jetzt schon nach ein paar Wochen also so gut angenommen, dass wir einfach wissen, dass die Natur eigentlich der beste Fürsprecher für sich selbst ist. Also wenn man einfach nur hingeht und einfach die Zeit sich nimmt, mit offenen Augen durchzulaufen, hat man eigentlich die besten Erklärungen vor Augen. Das sieht man einfach.
Ja. Ja gut, es liegt dann wirklich auch am einzelnen Besucher, sich zu öffnen für die Details und wirklich genau hinzuschauen.
Genau.
Und mit ein bisschen theoretischem Überbau, vielleicht aus dem Nationalparkzentrum, ist man da schon mal ganz gut vorbereitet und sieht die Sachen auch und kann das dann auch ganz anders erleben. Was macht ihr dann aber so mit Richtung Wolf? weiß ich nicht. Ist schon einer bei euch direkt durchgezogen?
Also wir haben tatsächlich zwei Wölfe, die auch einen Teil ihres Territoriums im Nationalpark haben, aber ist ein gutes Beispiel, dass wir im Prinzip selbst mit den 100 Quadratkilometern nicht Populationen schützen können. Also die Wölfe haben in der Regel ein Revier von über 200 Quadratkilometern. Und das ist auch nicht immer, also natürlich nicht deckungsgleich mit einer Parkgrenze, das ist, geht gar nicht. Selbst bei den großen Parks in den USA ist das nicht möglich. Und da da merkt man dann eigentlich, dass man immer mit dem Umfeld eng zusammenarbeiten muss. Bei den Wölfen heißt es, dass die Forstversuchsanstalt da mit drin ist, das Umweltministerium, die also den Auftrag haben, das Thema Wolf als Ganzes abzudecken. Und wir sind da nur ein kleiner Player drin und liefern natürlich das, was wir an Daten liefern können, an ja, Erfahrungen liefern wir mit rein in den Topf. Aber sagt, es ist ein übergeordnetes Thema, das weitergeht.
Ja.
Und freuen uns aber sehr, dass im Prinzip die Arten auch wieder kommen. Das sind natürlich sehr spektakuläre Arten, die die Wildnis repräsentieren, gar keine Frage.
Ja.
Und allerdings ist jedes, also muss man die im Prinzip auch, ja, also muss sich auch da wieder dran gewöhnen, an die Verhaltensmuster, die entstehen, die auch von Tier zu Tier etwas unterschiedlich sein können. Und ja, wir müssen da lernen, aber ich denke auch, wir als Gesellschaft müssen auch wieder lernen, mit solchen Arten umzugehen.
Ja, spannend wird's, wenn mal der erste Bär auftaucht und versucht, Präsident zu werden. Ich glaube, das ist dann auch nochmal eine andere Nummer, ne?
Sicher. Also, wann das passieren wird, weiß keiner. Also, soweit denken wir. Also, mit, ehrlich gesagt, noch nicht. Bei den Wölfen wussten wir es, weil die sehr, sehr viel mobiler sind, viel schneller wandern. Bei den Luchsen war es jetzt überraschend, dass es auch recht gut ging. Da hatten wir es auch nur so halb erwartet. Das sind jetzt noch Bestandsstützungen.
Die sieht man ja wirklich eigentlich gar nicht. Luchse sind ja wirklich sehr heimlich.
Das stimmt. Also, ja, ein Luchs zu draußen sehen ist ein Sechser im Lotto. Also, die verstecken sich fantastisch gut. Sind zwar da.
Obwohl die ja recht groß sind, ne? Also, das ist schon erstaunlich, wie sich so ein großes Viech so gut verstecken kann.
Ja, also, klar, aber die können es wirklich und ist immer witzig. Also, man denkt ja oft, ja, das ist wie so eine Art Katze. Mhm. Aber eigentlich, wenn man die Leute trifft, die wirklich einen echten Luchs gesehen haben, die haben eher, ich würde das ein Tiger oder ein Schäferhund oder irgend sowas, was Großes.
Ja.
Und ja, trotzdem können die wirklich sich fantastisch verstecken, sind einfach von den Sinnen uns weit überlegen. Also können besser riechen, hören, sehen. Ja, das ist so. Aber ja, wie gesagt, vielleicht hat man das Glück und wir haben mit dem Luchsfahrt zumindest eine Möglichkeit, sich so ein bisschen in das Tier reinzudenken, wo man einfach dann die Verhaltensweisen nochmal genauer erklärt kriegt und wo man vielleicht auch achten soll. Das sind auch so ein paar Luchsattrappen mal versteckt. Kann man ja testen, ob man die wirklich sieht.
Ob man die überhaupt sieht.
Wenn sie da sind. Und ja, ist einfach so ein bisschen so dieses spielerische Rangehen. Aber Offenheit ist wichtig. Also, dass man einfach nicht mal sagt, oh Gott, irgendwas ist schlimm oder schlecht oder furchtbar, sondern einfach den Arten, wie sie auch kommen, einfach auch eine Chance gibt, dass sie sich wieder etablieren können. In den meisten Fällen wird es ja konfliktfrei sein. Also beim Luchs erleben wir praktisch gar keine Konflikte.
Ja.
Beim Wolf ist es unterschiedlich, je nachdem, wie viele Nutztiere auch in der Umgebung sind, welche Arten, wie die gezäunt werden, wie man die führt, pflegt. Da erzieht er uns zum Teil auch noch ein bisschen, dass man das halt einfach berücksichtigt, sie besser schützt. Und ja, das versuchen wir alles auch zu fördern. Aber wie gesagt, das ist ein großes Gemeinschaftsprojekt. Da ist der Partner ein kleiner Player dabei.
Ja, ja. Na gut, wenn der auch bei euch nur einen Teilbereich hat oder zwei Stück einen Teilbereich, könnt ihr auch gar nicht so viel machen. Wollt ihr auch nicht, das ist schon klar. Aber ich denke, als Schäfer ist man da natürlich schon ein bisschen anders gepolt oder auch als Rinderhalter. Ne? Also da ist der Wolf immer wieder ein Thema. Und ich verstehe das auch irgendwo. Ne? Man hegt da seine Tiere, hält sie draußen, was man ja auch soll. Und wenn es blöd läuft, hat der Wolf halt gelernt, dass das total easy ist, da irgendwie doch durch den Zaun zu kommen. Luchs hat meistens ja doch weniger Interesse an so Interaktion mit Weidevieh. Also der bleibt ja wirklich eher heimlich.
Also bei uns ist tatsächlich so, dass wir es ja mitbekommen haben, ist, dass der Luchs natürlich hauptsächlich Rehe frisst. Da ist jetzt im Moment noch von gar keinem Vorfall mit Nutztier. Bei den Wölfen gibt es beides. Die fressen natürlich zum Großteil Hirsche, also und auch Rehe, Nutztiere, eben wenn die Haltungsform das vielleicht auch leicht macht, so eine Beute zu schlagen. Aber sie haben sich, es gibt keinen, also wir haben bekannt, wer sich da irgendwie spezialisiert hat oder sowas.
Ja.
Aber es ist natürlich auch einfach dieses gegenseitige Kennenlernen wieder. Also die Verhaltensmuster von beiden Seiten hier zu verstehen. Also wir, den Wolf, der Wolf lernt auch mit an uns, wie wir uns verhalten.
Ja, klar.
Und was eher kritisch ist, ich meine, das hat man im letzten Jahr auch gesehen, dass halt Verkehrsopfer wieder auftreten. Zwei Wölfe, die im Südschwarzwald waren, ein Jungwolf und seine Mutter, sind im letzten Winter überfahren worden. Und ja gut, ist auch ein großes Thema, das man angehen muss. Also wie wir als Menschen uns da auch anders verhalten müssen, um Tiere, die wir auch schützen wollen, nicht zu gefährden.
Mhm. Ja. Ja, ich meine, der Wolf, der spaltet ein bisschen. Beim Luchs ist das harmloser und Wildkatzen stromern bei euch wahrscheinlich auch wieder durch.
Die ziehen mal durch, aber es ist im Winter zu viel Schnee bei uns oben, dass die dauerhaft leben können. Also sie fressen ja vor allen Dingen Mäuse. Und wenn da natürlich einen halben Meter Schnee liegt, kommen die nicht dran. Das heißt, die ziehen mal im Sommer, wenn kein Schnee ist, durch. Da haben wir auch welche auf Fotofallen schon gehabt. Aber die Lebensräume sind ein bisschen tiefer. Also in der Rheinebene ja ganz große Populationen, aber auch in der Vorbergzone etablieren sich jetzt so nach und nach. Also
ja. Oh, die sind ja auch, sag ich mal, für den Menschen harmlos. Oder da gibt's, glaube ich, auch keine großen Widerstände gegen die Wildkatzen. Wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ihr macht ja auch ganz viel mit Kindern, damit die an den Nationalparkgedanken rangeführt werden. Magst du über dieses Junior Ranger Programm nochmal 2, 3 Worte sagen?
Ja, also gerne. Es ist so, dass wir tatsächlich mit 5-Jährigen schon beginnen mit dem Programm.
Oh.
Erleben, dass es wirklich ein Alter ist, in die von sich aus schon sehr leicht zu begeistern sind und die Natur nicht als was Fremdes sehen, sondern einfach ja als Teil des Lebensraums. Und das ist einfach schön, das macht wirklich Spaß. Kindergartenkinder, mit denen wir auch viele Partnerschaften übrigens aufgebaut haben, so Kindergärten aus der Region, einfach nochmal auch mitzunehmen in kleinen Gruppen, ganz, ganz wichtig, wo wir sie auch sehr individuell auch abholen können. Also jedes Kind hat auch natürlich andere Neigungen, andere Bedürfnisse. Und das versuchen wir halt so gut wie es möglich ist, auch zu berücksichtigen. Und sind begeistert, dass viele davon auch wirklich auch lange bei uns bleiben. Also die dann über mehrere Stufen, teilweise 10, 12 Jahre mit dabei bleiben. Und haben jetzt schon die ersten, die aus dem Programm als sogenannte Volunteer Ranger rausgegangen sind, die jetzt wirklich auch mit den echten Ranger unterwegs sind.
Gerade wollte ich fragen, ist das dann auch so ein bisschen Rekrutierung von Ranger-Nachwuchs?
Selbstverständlich. Also der Wunsch wäre natürlich, dass auch einige von denen mal später mich in die Richtung orientieren. Aber es muss nicht sein. Das ist jetzt nicht so plump gedacht, überhaupt nicht. Sondern wir freuen uns einfach drüber, wenn dann das Interesse da ist und bleibt. Und auch Praktikanten haben wir sehr viele, die halt schon Junior-Ranger fahren, die, wenn sie kommen, auf das Wissen einfach schon haben, denen brauchen wir gar nicht groß viel zu erklären. Die machen einfach nur direkt im Doing mit. Das ist super schön. Auch FLJ, da Buftis waren schon als Junior Angel bei uns. Yeah. Also es macht wirklich Spaß. War für mich so ein bisschen das Highlight, muss ich sagen, aus den letzten Jahren von den einfach menschlich, dass wir einfach da ein bisschen so für die Zukunft auch nicht nur einen Samen setzen konnten, sondern auch schon ein paar erste Früchte sehen dürfen.
Das klingt gut. Und apropos Zukunft, ich habe gelesen, dass in Zukunft auch eine Erweiterung des Nationalparks angedacht wird zumindest. Ist natürlich politisch und sonst wie immer auch ein heikles Thema, aber kannst du dazu auch so 1, 2 Sätze sagen, ob es vielleicht wirklich irgendwann eine Verbindung zwischen den 2 Stücken des Nationalparks geben soll?
Also kann ich nicht allzu viel dazu sagen. Es steht ja einiges in der Presse dazu.
Ja.
Es ist so, dass wir tatsächlich ja 2 Teile haben, die insgesamt nur diese 10.000 Hektar darstellen. Und ist von Anfang an natürlich ein fachliches Manko gewesen, weil wir dadurch die Randeffekte sehr groß haben. Also das heißt, kleine Fläche, großer Randbereich. Wir hätten natürlich lieber eine kompakte, große Fläche, in der wenig Randeffekte da sind, wo eben das Borkenkäfermanagement oder auch Wildtiermanagement laufen muss. Und da wäre der Traum, dass man dieses Stück dazwischen, das zurzeit an der Waldgenossenschaft gehört, der Murgschifferschaft, dass man das tauschen könnte. Da laufen wohl im Hintergrund Verhandlungen zu, aber da kenne ich den aktuellen Stand auch nicht. Das wird nicht öffentlich verhandelt. Wir diskutieren nur in der Region eben über Szenarien, wenn das tatsächlich umgesetzt würde, was das dann vielleicht für Folgen für Anwohner haben könnte. Ähnlich bei der Gründungsdiskussion, aber das ist tatsächlich jetzt nicht so nicht so priorisiert vielleicht wie bei der ersten Gründung, wo es wirklich darum ging.
Vielleicht auch nicht ganz so emotional besetzt, weil man jetzt einfach gesehen hat, es funktioniert eigentlich ganz gut.
Ja, also toll ist, dass die Region, also mit dem Nationalparkrat, das wichtigste Beratungsgremium und auch der Beirat dahinter stehen, also einfach als fachlich-politisches Begleitgremium. Das Umweltministerium hat es zusammen mit dem Ministerium für ländlichen Raum sowieso im Koalitionspapier stehen, dass Erweiterung gewünscht wird. Das ist schon seit 4, 5 Jahren bekannt oder ein Ziel. Aber sagt, die Umsetzung ist einfach komplex und da muss man jetzt einfach noch Geduld haben. Und wir sind auch gespannt, was da kommt und würden uns natürlich freuen, wenn das möglich wäre, weil es tatsächlich fachlich ein Gewinn wäre, ein großer. Und schauen wir mal.
Es macht es ja auch leichter, wenn das wirklich ein zusammenhängendes Stück wäre. Wie viel würdet ihr denn noch dazu gewinnen?
Na gut, der Zwischenbereich, das sind wohl um die 2.000-3.000 Hektar, aber da muss man halt genauer gucken, welche Abgrenzung das dann hat, weil es tatsächlich Besitzgrenzen gibt, aber dann auch die Frage noch ist, wie passt es auch zusammen zu dem Gesamtkonstrukt? Soweit ist man noch nicht. Da geht es erstmal um diese Besitzverhältnisse, vor allem, dass es halt dann in irgendeiner Form getauscht werden kann. Wenn das klappt, dann geht's weiter.
Ja, wäre natürlich schön, wenn das verbunden ist, dann macht es euch leichter und ja, man hat ja auch als Besucher dann nochmal mehr davon, wenn das wirklich ein Stück ist und das zusammenwächst. Und ich denke auch für die Tiere ist das schön, wenn die dann wirklich den Zusammenhang haben, überhaupt für die Artenvielfalt. Dann kann das noch viel besser sich entwickeln und wachsen.
Ja, es gibt eine ganz einfache Regelung. Je größer ein Gebiet ist, desto stabiler ist es. Das kann man sicher sagen. Wenn irgendeine Störung kommt, ob es ein Sturm, was auch immer ist, dann ist klar, dass einfach diese Teilstücke einfach groß genug sind, dass dann halt immer Ausweichlebensräume da sind. Das ist alles. Und ja, natürlich, wenn man durchwandert als Besucher, ist auch schön, wenn man einfach lange in diesem Gefühl drin bleiben kann. Ich bin da in der Wildnis und mehr oder weniger in einer unberührten Landschaft. Das ist ja auch das Besondere, was einem so ans Herzen geht. Also Stille und Unberührtheit. Also die österreichischen Nationalparks haben einen Slogan, der heißt, nichts berührt uns wie das Unberührte.
Oh, das ist auch schön. Ich meine, ich finde euren eine Spur wilder ja auch sehr schön.
Ja, passt auch.
Nichts berührt uns wie das Unberührte. Ja, das das muss ich mir mal merken. Das klingt wirklich toll.
Und das Schöne, man kann halt auch hier vor der Haustür im Prinzip Wildnis erleben und muss erst nach Kanada fliegen oder sonst wohin, was einem ja ökologisch auch nicht gerade so einfach fällt. Oder?
Ja.
Von daher, also sollte man das Angebot nutzen.
Ja. Und das ist ein schöner Aufruf und vielleicht sprechen wir uns dann ja zum 15-jährigen Jubiläum wieder und können dann über eine erfolgreiche Zusammenfügung der zwei Teilstücke sprechen. Das würde mich sehr freuen.
Ja, wäre schön. Dann aber gleich den Termin vereinbaren.
Also so rund in 5 Jahren können wir mal festhalten.
Okay, alles gut.
Vielen, vielen Dank sonst, Charlie, für das Gespräch. Ich glaube, jetzt hat man einen sehr, sehr schönen Eindruck gekriegt, was der Nationalpark ist, was für ein Gedanke dahinter steht und was man da eigentlich auch als Besucher alles erleben kann und erleben darf. Also es hat mich sehr gefreut, dass wir mal wieder miteinander gesprochen haben.
Ja, vielleicht hast du auch wieder Zeit für eine Übernachtung im Naturcamp.
Ja, das, ich gucke
mit
mal.
Mit der Gruppe, wie auch immer.
Ja, können wir mal in Kontakt bleiben und schauen. Vielen Dank.
Einen entspannten Tag noch. Mach's gut.
Wenn euch, liebe Hörer, der Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, könnt ihr den Podcast gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr Outdoor gedruckt am Kiosk einmal monatlich oder auch per Abo in eurem Briefkasten. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram halten wir euch über alles informiert, was die Outdoor-Welt so zu bieten hat. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.